wir haben ein, also auf Deutsch würde man sagen, ein mittelschweres schwarzes Loch entdeckt. Astronomen kennen praktisch momentan zwei Klassen von schwarzen Löchern. Also das eine, das sind so mehr die normalen schwarzen Löcher, die bilden sich halt so am Ende der Entwicklung von Sternen und haben so typische Massen ungefähr das Zehnfache von unserer Sonne. Und dann gibt es auch die sogenannten supermassiven schwarzen Löcher. Die haben ungefähr das Millionenfache bis das Milliardenfache der Masse unserer Sonne. Und diese schwarzen Löcher findet man in den Zentren von Galaxien. Allerdings dazwischen, da kennt man bis jetzt noch keine schwarzen Löcher. Und da haben wir vielleicht das erste seiner Art gefunden. Weil unser schwarzes Loch, was wir entdeckt haben, das hat ungefähr das Tausendfache der Sonnenmasse.
Sie hören SBS Radio, am Mikrofon Wolfgang Müller. Ich spreche mit Professor Holger Baumgart, der zusammen mit anderen Forschern ein mittelgroßes schwarzes Loch im Universum entdeckt hat. Herr Professor, erklären Sie doch einem Laien wie mir, was ist denn ein schwarzes Loch?
Ein schwarzes Loch, das ist praktisch, ja, wie soll man das erklären? Das ist, wenn, also am Ende von dem Leben von einem Stern kollabiert der ganze Stern. Das heißt, die ganze Masse, die in dem Stern war, die kollabiert dann praktisch zu einem Punkt. Also man bekommt dann einen Sternrest, der extrem dicht ist. Und dann sagt die allgemeine Relativitätstheorie vorher, dass ab einem bestimmten Punkt Licht nicht mehr von der Oberfläche dieses Sternrestes entkommen kann. Und dann für jemanden, der außerhalb von dem Stern ist, erscheint dann dieser Stern praktisch komplett dunkel. Er ist komplett schwarz, es kommt kein Licht, keine Information aus dem schwarzen Loch raus, aber man spürt immer noch den gravitativen Einfluss von dem schwarzen Loch.
Aber da wird doch der geneigte Hörer fragen, wenn das alles so schwarz und dunkel ist, wie kann man denn das am Nachthimmel dann entdecken?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, wir haben praktisch nicht direkt das schwarze Loch sehen können, weil das kann man nicht sehen. Das ist praktisch unsichtbar. Aber was wir untersucht haben, sind praktisch Sterne, die sich in unmittelbarer Nähe des schwarzen Loches befinden. Und dann haben wir geguckt, wie diese Sterne sich bewegen. Und was wir da gesehen haben, ist, dass die sich praktisch so schnell bewegen, dass da noch irgendeine zusätzliche Masse, zusätzlich zu der Masse an Sternen, die man direkt in dem Sternhaufen sehen kann, im Zentrum sein muss. Und da haben wir dann draus geschlossen, okay, da muss ein schwarzes Loch drin sein.
Ich stelle mir gerade vor, dass wenn irgendwann es mal dazu kommt, dass man also längere Weltraumreisen machen will, dann ist ja so ein schwarzes Loch ausgesprochen gefährlich. Das sieht man ja nicht im Dunkeln.
Ja, das könnte ein Problem sein. Allerdings sind schwarze Löcher auch ziemlich selten. Also ich wäre wahrscheinlich nicht unbedingt, also das wäre nicht unbedingt meine größte Sorge, wenn ich, sagen wir, mit einem Raumschiff durch die Milchstraße fliegen würde, dass ich mit einem schwarzen Loch zusammenstoße. Ich denke, was mir mehr Sorgen bereiten würde, ist einfach nur, dass ich mit irgendeinem größeren Felsbrocken zusammenstoßen würde, weil die gibt es viel, viel mehr. Und das wäre auch schon schlecht, wenn man sehr schnell fährt. Weil wenn man dann gegen Felsbrocken stößt, dann ist wahrscheinlich das Raumschiff auch kaputt.
Wenn unsere Sonne eines Tages mal aufhört zu bestehen und in sich zusammenstürzt, wird dann da auch ein schwarzes Loch draus entstehen?
Nein, unsere Sonne ist nicht massiv genug. Also man braucht etwa Sterne, die ungefähr das 25-fache Masse der Sonne haben, um am Ende ein schwarzes Loch zu bekommen.
Und Sie sagen, es gibt gar nicht so viele schwarze Löcher. Es gibt aber auch ganz gigantische schwarze Löcher. Was ist denn da zusammengestürzt?
Ja, das weiß man noch nicht. Also man weiß zum einen nicht genau, wie diese sogenannten supermassiven schwarzen Löcher sich gebildet haben. Und da liegt vielleicht auch ein bisschen die Bedeutung von unserer Entdeckung drin, weil also es gibt die Theorie, also ich meine, es ist eine naheliegende Theorie, dass diese supermassiven schwarzen Löcher eben auch ganz klein gestartet sind und dann im Laufe der Zeit an Masse immer mehr zugenommen haben. Und falls das der Fall ist, dann würde man eigentlich normalerweise erwarten, dass es vielleicht auch solche halbschweren schwarzen Löcher, wie wir jetzt eins gefunden haben, irgendwo im Weltall geben sollte.
Was bedeutet denn das für unser Verständnis für das ganze Universum?
Gut, also wir haben jetzt eins von diesen schwarzen Löchern gefunden. Wie das jetzt aussieht im großen Rahmen und was das für das Verständnis für die Entwicklung des Universums bedeutet, ist momentan ein bisschen wahrscheinlich noch nicht genau vorherzusagen. Also dazu brauchen wir einfach bessere Statistik. Und das ist auch etwas, woran wir jetzt arbeiten. Nachdem wir jetzt eins gefunden haben, versuchen wir auch mehr zu finden. Und wenn man vielleicht eine ganze Population von diesen schwarzen Löchern gefunden hat, dann bekommt man vielleicht ein besseres Verständnis für die Bedeutung dieser schwarzen Löcher.
Sie sagen, Sie sind vom Beruf natürlich Astronom. Ich stelle mir das so relativ romantisch vor. Sie stehen da abends und nachts am Fernglas und schauen in den Weltraum hinein. Machen das Astronomen heute noch?
Also, dass sie direkt selbst durch ein Fernrohr schauen würden, das kommt, glaube ich, nicht mehr vor. Aber es gibt schon noch Astronomen natürlich, die Teleskope benutzen, aber dann hat man normalerweise irgendeine Kamera dahinter und schaut sich dann am nächsten Morgen oder so die Bilder, die das Teleskop aufgenommen hat, am Computer an.
Und Sie selbst, haben Sie denn solche Bilder verwendet, die auf der Erde gemacht worden sind, oder kommt da das Hubble-Teleskop oder sowas rein?
Ich bin mehr ein Astronom, der mit Simulationen arbeitet. In dem Projekt, was wir gemacht haben, da waren 3 Astronomen beteiligt. Also ich war für die Simulationen zuständig und mein Kollege in Harvard, der war für die Beobachtungen zuständig.
Wenn Sie sagen Simulation, alles also per Mathematik gemacht?
Ja, also Computersimulationen. Das sind Computerprogramme, die ich geschrieben habe, die dann was berechnet haben.
Das nimmt ja der Astronomie so ein bisschen die Romantik, muss ich sagen.
Ja, also ich meine, in gewisser Weise ist es natürlich schon spannender, wenn man zum Teleskop gehen kann, um Beobachtungen zu machen. Aber andererseits ist auch der Vorteil, ich kann immer mal im Büro arbeiten und mir ist auch egal, wenn es nachts bewölkt ist. Ich kann immer noch Forschung machen.
Sie sagten ganz richtig momentan, dass Sie das ja nicht alleine gemacht haben. Sie haben da mit anderen zusammengearbeitet.
Ja.
Haben Sie das Team selbst zusammengestellt oder wie ist das gekommen?
Ja, das hat sich so ergeben. Also ich glaube, der Erstautor, der hatte mich schon 5 Jahre her oder so, der hatte mich kontaktiert. Weil, also er hatte dann schon dieses Projekt im Hinterkopf, aber er wusste, er braucht jemanden, der ein Verständnis für diese Entwicklung von diesen Sternhaufen hat.
Und Sie haben dann ein wissenschaftliches Papier zusammengeschrieben?
Ja.
Und das ist dann wo veröffentlicht worden?
Ja, es ist in Nature veröffentlicht worden.
Ah, das ist ja ein sehr angesehenes Blatt.
Hm? Ja.
Haben Sie dafür einen Preis bekommen oder gibt es dafür einen Preis?
Nö, dafür gibt es keinen Preis. Also es gehört halt zum, also man versucht natürlich schon, Papers zu veröffentlichen, das gehört halt zur normalen Arbeit von einem Astronomen.
Wie sind Sie denn zur Astronomie gekommen? War das immer schon so Ihr Jugendtraum?
Ja, also ein bisschen schon, aber andererseits, ich bin mehr halt so nach und nach dann reingerutscht. Also ich meine, ich habe dann nach der Schule Physik studiert an der Uni und irgendwann gegen Ende von meinem Studium musste ich mich halt spezialisieren. Und dann habe ich mir Astronomie ausgesucht, weil das auch in Heidelberg, wo ich war, recht stark vertreten war. Und ja, irgendwann hat es mich dann halt interessiert und dann habe ich mich entschieden, also noch länger an der Universität zu bleiben und dann ist eine Karriere draus geworden.
Wir haben ja vor kurzem so Spekulationen gehört, dass das Universum sich zum Beispiel schneller ausdehnt, als wir das gedacht haben. Wenn man sich überhaupt das mal im Kopf vorstellen kann, es dehnt sich aus. Worin dehnt es sich denn aus? Was sagen Sie zu solchen Theorien?
Ja, nee, also ich meine, da gibt es sehr starke Hinweise für, dass das der Fall ist. Also die Ausdehnungsgeschwindigkeit vom Universum beschleunigt sich momentan.
Heißt das, dass alles, was da zusammen ist, sich ausdehnt? Werden dann auch die Entfernungen zwischen uns und dem Mond und uns den anderen größer?
Nee, also Systeme oder so, die gravitativ gebunden sind, wie zum Beispiel das Sonnensystem oder die Milchstraße oder sagen wir eher Studio, das dehnt sich nicht aus. Also die Entfernungen bleiben konstant, aber jenseits davon, also zum Beispiel zwischen der Milchstraße und den nächsten Galaxien, da wird der Raum größer.
Es wird ja auch viel darüber spekuliert, dass wir zum Beispiel eines Tages in der Lage sein werden, zum Mars zu fliegen, vielleicht den Mars sogar zu bewohnen und sowas. Aha. Halten Sie das für realistisch?
Also bis zum Mars zu fliegen, denke ich schon. Also das ist bestimmt zu schaffen technisch. Ich meine, da gibt es ja wirklich schon konkrete Überlegungen und ich meine, da sind ja schon mehrmals Satelliten zum Mars geflogen und haben da Messungen gemacht. Also das könnte bestimmt passieren. Ob man den Mars bewohnen kann, das weiß ich natürlich nicht.
Das sind ja Maschinen, die verändern sich nicht. Ich meine, wie lange dauert es, zum Mars zu fliegen?
Innerhalb von einem Jahr oder so ist das zu schaffen. Also ich glaube, die Satelliten, die hinfliegen, weiß nicht, 6 Monate, dann sind sie da. Also das ist nicht so lang.
Ja, und dann wird man wahrscheinlich 6 Monate auf dem Mars bleiben und dann 6 Monate lang wieder zurückfliegen. Also 1,5 Jahre in so einer Weltraumatmosphäre.
Ja.
Ist der menschliche Körper für sowas gebaut?
Na gut, aber ich meine, das hat es ja schon seit den 70er oder 80er Jahren gegeben. Da hatten ja die Russen die Mir oben, der Satellit, der ist immer um die Erde gekreist, aber das war ja auch im Weltall. Und die hatten ja zum Teil Astronauten, weiß nicht, 200-300 Tage im All. Also ich meine, das ging schon.
Die wurden dann aber anschließend aus der Kapsel herausgetragen.
Ja, das war das Problem, weil die haben praktisch ihre Beinmuskeln nicht mehr gebraucht, weil ja alles schwerelos war. Und die konnten dann nicht mehr selbst gehen.
Also hat die Weltraumfahrt eine Zukunft?
Ich denke im Prinzip schon. Also ich meine, da wird es immer Interesse dran geben und es hat ja auch Vorteile. Also wenn man an die ganzen Kommunikationssatelliten denkt, die um die Erde fliegen, ohne die kämen wir ja gar nicht mehr aus. Also da werden bestimmt immer Satelliten ins All geschossen.
Aber zur Erforschung des Weltamts, braucht man das denn?
Ja, das braucht man. Also wir hatten auch, also für meine Arbeiten, die wir jetzt hier gemacht haben, habe ich auch Daten vom Hubble Space Teleskop genommen.
Was steht denn so als nächstes für Sie auf dem Programm?
Ja, das müssen wir sehen. Also im Prinzip die Methode, die wir jetzt benutzt haben, die können wir noch auf 2 weitere Haufen in der Milchstraße anwenden. Und das ist sicher was wir auch demnächst machen werden. Und danach, naja gut, ich bin halt Professor hier und in 2 Wochen geht das Semester los, also dann muss ich erstmal wieder unterrichten.
Sie sind Professor in Brisbane. Sagen Sie uns doch, warum sind Sie nach Australien gekommen? Ist der Himmel hier besonders klar?
Das Stellenangebot, was ich hier hatte von der Uni, das war relativ gut, weil es war schon eine feste Stelle und die ersten 4 Jahre konnte ich mich 100% auf Forschung konzentrieren und musste keine Lehre machen. Und es war schwer auszuschlagen, das Angebot.
Und jetzt inzwischen haben Sie auch Familie und sowas alles in Brisbane?
Ich hatte schon Familie in Deutschland, also die sind mit mir hierher gekommen.
Und alle sind glücklich und zufrieden?
Ja, also die Kinder, die sind ja jetzt Australier praktisch, die sind hier groß geworden.
Sehen Sie sich manchmal nochmal zurück nach Heidelberg oder Bonn?
Ja, also Bonn war schon schön. Bonn hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Gerade die Stadt und so. Also wenn ich ein Angebot aus Deutschland kriegen würde, dann könnte ich mir auch wieder vorstellen, zurückzugehen. Aber wenn nicht, ist es auch nicht weiter schlimm.
Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Glück mit der weiteren Sucherei am dunklen Firmament.
Okay, alles klar. Ich bedanke mich.
Tschüss.
Jo, wiederhören.
Sie hören SBS Radio, ein Gespräch mit Professor Holger Baumgart, der zusammen mit anderen Forschern ein mittelgroßes schwarzes Loch im Universum entdeckt hat.